Was ist das wichtigste wissenschaftliche Foto, das je gemacht wurde? Vielleicht das Foto mit der offiziellen Bezeichnung AS8-14-2383HR. Aufgenommen am 24.12.1968 von William Anders. Ja, doch, das kennt ihr. Vermutlich aber eher unter dem Namen Earthrise oder Erdaufgang. William Anders saß an diesem Heiligabend in einer Blechbüchse namens Apollo 8, umkreiste den Mond und schoss das weltberühmte Bild der über der grauen, leblosen Mondoberfläche aufgehenden Erde. Es gibt eine Menge anderer Kandidaten, zum Beispiel das Foto des Eherings und der Handknochen von Anna Bertha Röntgen auf dem ersten Röntgenbild und ein Foto mit dem ziemlich langweiligen Namen Foto 51. Es ist nur ein paar Zentimeter groß. Ein grauer Kreis, in dessen Innerem eine etwas hellere, rautenförmige Fläche erkennbar ist. In der Mitte ist ein kleiner weißer Kreis mit dunklem Rand. Es scheint ein Loch zu sein, wie bei einer CD. Von dort gehen vier Reihen von dunklen Flecken kreuzförmig nach außen. Sieht ein bisschen wie ein X aus. Absolut unspektakulär. Ich sag mal so, an die Wand würde ich es mir nicht hängen. Aber Bedeutung ist ja keine ästhetische Kategorie.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau.
Ich begrüße euch zu Siegel der Medizin, dem Podcast von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau über Menschen, die Medizingeschichte geschrieben haben. Mein Name ist Andrea Sawatzki und ich freue mich, euch auf dieser spannenden Zeitreise zu begleiten. Wir lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen und erzählen Geschichte als Geschichten. Faktentreu und wo nötig mit ein bisschen Fantasie, um sie zum Leben zu erwecken. Wir erzählen von Siegerinnen und Siegern, von großen und kleinen Fehlern, von berühmten Persönlichkeiten und Menschen, die zu Unrecht vergessen sind. In dieser Folge geht es um Dr. Rosalind Franklin, die Frau, der wir Foto 51 und einen unschätzbaren Beitrag zu einer der größten Entdeckungen des 20. Jahrhunderts verdanken, der Entschlüsselung der Doppelhelixstruktur der DNA.
Das gibt es auch als Münze. Zum 100. Geburtstag von Rosalind Franklin hat die englische Münze die Hälfte dieses Bildes 51 auf so eine Silbermünze geprägt und daneben ihren Namen Rosalind Franklin geschrieben. Also das ist die Erinnerung an Rosalind Franklins große Leistung.
Das ist der Wissenschaftshistoriker und Wissenschaftspublizist Ernst Peter Fischer, der sich intensiv mit der Geschichte hinter dieser Münze beschäftigt hat und uns in dieser Episode zur Seite steht. Zur Rosalind Franklin Silbermünze gibt es noch ein Gegenstück. Für die beiden Herren, die nur dank Foto 51 die Doppelhelix, die Struktur der DNA, entdecken konnten.
Passen Sie auf, das ist Silber, das ist 50 Pence. Für die Doppelhelix gab es eine Goldmünze mit 2 Pfund. Das ist der Unterschied zwischen Mann und Frau. Noch heute. Also wir halten immer noch die Entdeckung für Gold und die Arbeit für Silber.
Wir werden heute über Rosalind Franklins Arbeit reden und über eine Entdeckung, die, so kann man es oft lesen, auf dem Diebstahl dieser Arbeit beruht. Eine Geschichte, die auch schon in einigen True-Crime-Podcasts behandelt wurde. Auch wenn es möglicherweise gar nicht um ein Verbrechen geht, sondern nur um eine himmelschreiende Frechheit und grobe Ungerechtigkeit. Wir reden über den Matilda-Effekt, das Geheimnis des Lebens und darüber, wie es in einem Pub enthüllt wurde. Februar 1953. Ein kalter, nasser Samstagabend in Cambridge. Beinahe 8 Jahre ist es her, dass Hitlerdeutschland besiegt wurde. Langsam verheilen die oberflächlichen Wunden, man schaut wieder nach vorn. Endlich scheint der Krieg richtig vorbei zu sein. Im Eagle Pub drängen sich schon lange wieder vor allem Wissenschaftler und Studenten. Auch einige Studentinnen sind darunter. Zu Kriegszeiten waren es vor allem Bomberbesatzungen und ihr Bodenpersonal, die hier bei ein paar Gläsern der Angst und der Langeweile zwischen den Einsätzen entfliehen wollten. Sie haben an allen Wänden und sogar an der Decke ihre Spuren hinterlassen. Frivole Zeichnungen, Sprüche, ihre Namen. Bei vielen war es das letzte Lebenszeichen vor einem Einsatz ohne Wiederkehr. An diesem Samstag sind beinahe alle Plätze besetzt. An der Bar drängt sich das Publikum. Wild gestikulierend versuchen durstige Menschen, auf sich aufmerksam zu machen. In den Nischen des verwinkelten Pubs sitzen junge Leute vor ihren Pints, Zigaretten in den Mundwinkeln und Begeisterung in den Augen. Hier kritzelt jemand ein mathematisches Theorem auf eine Serviette, dort zitiert jemand Sartre und irgendwo greift sich jemand an den Hals, verdreht theatralisch die Augen und ruft, man solle doch bitte das Fenster aufmachen. Dabei zeigt er nach oben und erntet Gelächter. Natürlich ist das Fenster, das er meint, bereits offen. Seit Jahrhunderten, so will es die Legende. Vor 300 Jahren starben im Dachgeschoss 3 Kinder bei einem Feuer. Seither spuken sie im Gebäude und sollte es jemals jemand wagen, ein ganz bestimmtes Fenster dort oben zu schließen, würden alle Gäste des Papsts sofort ein schreckliches Gefühl des Erstickens verspüren. Ein beliebter Anlass für Scherze im Igel, indem man die Luft schneiden kann und der Qualm der Zigaretten und des Kamins einem die Tränen in die Augen treibt. Als die Tür aufgerissen wird, kommt zumindest ein bisschen frische Luft in den Laden. 2 junge Männer stürzen herein, schütteln die Kälte ab, winken der Bedienung zu, die nur kurz nickt. Die beiden sind Stammgäste und brauchen ihre Pints nicht extra bestellen. James Watson, groß und hager, mit einer wilden Haartolle und beinahe kindlichem Gesicht, hebt die Arme in die Luft, als wolle er etwas verkünden. Der andere, Francis Crick, offenbar der ruhigere der beiden und mit seinem zurückgehenden Haaransatz das genaue Gegenstück des jugendlichen Watson, legt ihm die Hand auf die Schulter und schubst ihn vorwärts. Gleich, Jim, warte noch einen Moment. Sie zwängen sich durch das Gewühl hindurch zu ihrer Nische, zu dem Tisch, an dem sie 5-mal die Woche zu Abend essen, mit Kollegen diskutieren, rauchen und trinken. Die kleine Ecke ist voll mit Freunden und Bekannten. Ein paar von ihnen rücken auf der Bank an der Wand zusammen, um den Neuankömmlingen Platz zu machen. Aber Watson kann nicht länger warten. Gleich, Jim, warte noch einen Moment. Er hebt erneut die Arme, hofft auf einen Moment der Ruhe, um den Satz loszuwerden, den er sich auf dem Weg hierher überlegt hat. Schließlich ruft er ihn einfach so laut er kann in den Raum. Ich habe das Geheimnis des Lebens entdeckt! Für einen Moment verstummen die Gäste um ihn herum. Wenn er gehofft hat, die Gäste mit diesen Worten zum Schweigen zu bringen, hat er sich geirrt. Ein Kollege ruft, »Hey Watson, sind Sie endlich doch noch bei einer Frau im Bett gelandet?« Ein anderer fordert ihn lautstark auf, eine Runde zu schmeißen. Die meisten anderen fahren einfach mit ihren Gesprächen fort. Crick klopft seinem Freund auf die Schulter. »Mach dir nichts draus, Jim. Eines Tages werden Sie uns hier eine goldene Gedenktafel aufhängen.« Vermutlich hat Crick das mit der goldenen Gedenktafel nicht wirklich gesagt. Wie immer haben wir uns für diese Szene ein bisschen Freiheit genommen. Aber es gibt den Eagle Pub in Cambridge. James Watson und Francis Crick waren Stammgäste und Watson verkündete hier nach eigener Aussage im Februar 1953 großspurig, sie hätten das Geheimnis des Lebens entdeckt. Und 2003 wurde tatsächlich eine Gedenktafel an der Außenwand des Pubs angebracht. Nicht golden, sondern blau, aber immerhin. Leider wurde sie immer wieder beschmiert. Unbekannte schrieben einen weiteren Namen hinter die von Watson und Crick. Plus Franklin. 2023 wurde die Tafel schließlich ausgetauscht. Rosalind Franklins Name ist nun Teil des offiziellen Gedenktextes. Rosalind Franklin wird am 25. Juli 1920 in London geboren. Die Mutter entstammt einer Familie von Intellektuellen. Ihr Vater ist Bankier und unterrichtet abends am Working Man's College Erwachsene in Physik. Die Familie ist wohlhabend und angesehen. Die Eltern legen großen Wert auf eine gute Bildung ihrer insgesamt 5 Kinder. Schon früh begeistert sie sich für Naturwissenschaften und Mathematik. Eine Tante berichtet über die 6-jährige Rosalind. Sie ist erschreckend klug. Sie verbringt ihre ganze Zeit damit, zum Vergnügen zu rechnen. Und sie rechnet immer richtig. Von Kindheit an fällt es ihr schwer zu verstehen, dass manche Menschen nicht so schlau und umfassend gebildet sind wie sie selbst. Mittelmäßigkeit kann sie nicht tolerieren. Unwissen, Ignoranz und Ungerechtigkeiten sind ihr ein Greuel. Als Kind zieht sie sich in sich selbst zurück, wenn sie damit konfrontiert wird. Als Teenager aber ist es vorbei mit der Zurückhaltung. Wer sie auf irgendeine Art enttäuscht, der bekommt ihre Kritik und Ablehnung unverblümt zu spüren. Das muss manchmal ziemlich demütigend gewesen sein, und sie war sicher nicht der einfachste Umgang. Selbst ihre Schwester Jennifer Glynn beschreibt Rosalind als kratzbürstig. Ich stelle mir gerade eine unerträglich besserwisserische Jugendliche vor, bei der als erschwerender Umstand dazukommt, dass sie es auch wirklich besser weiß. Familie Franklin reist viel. 1929 verbringen sie das Weihnachtsfest in Menton an der französischen Riviera. Es ist Rosalinds erste Begegnung mit Frankreich und vielleicht der Beginn ihrer großen Liebe zu diesem Land, seiner Sprache und Kultur. Familie Franklin ist jüdisch, doch anders als ihre Eltern glaubt Rosalind nicht an einen allmächtigen Herrn und Schöpfer. In einem Gespräch mit ihrer Mutter sagt sie einmal schnippisch: »Und überhaupt, woher weißt du denn, dass er keine sie ist?« Mit 11 Jahren kommt sie auf die St. Paul's Girls School in Hammersmith im Westen Londons. Das ist damals eine der wenigen Mädchenschulen in London, die auch Physik und Chemie unterrichten. Rosalind brilliert in den Naturwissenschaften und in Sport. Als sie 15 ist, steht ihr Entschluss fest. Sie wird Wissenschaftlerin werden. Mit 17 Jahren schließt sie die Schule mit hervorragenden Leistungen ab und beginnt ein Chemiestudium am Newnham College in Cambridge. Es ist ein Studium zweiter Klasse, denn Frauen werden in den heiligen Hallen von Cambridge nur widerwillig akzeptiert. Sie haben nicht denselben Status wie männliche Studenten, sondern gelten nur als Schülerinnen. 1941, als Rosalind ihr Studium abschließt, hat sie als Frau keinen Anspruch auf einen regulären Master- oder Bachelor-Titel, sondern nur auf einen sogenannten Decree Titular, so eine Art Ehrendoktor, keine echte Anerkennung ihrer Leistung. Männliche Mitstudenten verspotten den Decree Titular als Decree Tit. Erst seit Ende der 40er Jahre können Frauen in allen Fakultäten in Cambridge echte Abschlüsse machen. »1940 lernt Rosalind Franklin die aus dem besetzten Frankreich geflohene Wissenschaftlerin Adrienne Weil kennen, eine frühere Mitarbeiterin Marie Curies. Auch sie werden gute Freunde und die Beziehung entfacht Franklins Liebe zu Frankreich aufs Neue. Über die Treffen mit Weil und anderen Franzosen, die vor den Nazis geflohen sind, schreibt Rosalind Franklin an ihre Eltern: »Ich freue mich immer über ihre Gesellschaft. Ihr Niveau der alltäglichen Konversation übertrifft bei weitem das jeder englischen Zusammenkunft.« 1941 schließt sie ihr Studium in Cambridge mit dem für Frauen vorgesehenen albernen Decree Titular ab. Allerdings kann man ihre ausgezeichneten Leistungen nicht ignorieren. Sie erhält ein Forschungsstipendium für ein Jahr. Es wird kein gutes Jahr für Rosalind Franklin. Obwohl sie im Labor des späteren Chemie-Nobelpreisträgers Ronald Norris arbeiten kann. Der aber durchlebt in jenen Jahren den Tiefpunkt seiner Karriere. Er trinkt viel, ist rechthaberisch, reagiert allergisch auf Kritik und behandelt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unfreundlich. Rosalind Franklin muss für ihn Experimente durchführen. Als diese jedoch nicht die von Norris gewünschten Ergebnisse liefern, weigert er sich, ihre Aufzeichnungen auch nur zur Kenntnis zu nehmen und weist sie an, die Experimente zu wiederholen. Klar, die Assistentin muss schuld sein. Es kann natürlich nicht daran liegen, dass an der Idee des Chefs etwas nicht stimmt. Dabei kann er sich bei Rosalind Franklin einer Sache sicher sein. Wenn sie etwas macht, dann richtig.
Ich glaube, dass sie sehr genau war, sehr gut war und sich vor allen Dingen niemals leicht machen wollte. Sie suchte immer die Stelle, wo es knifflig war. Die einfachen Sachen, das konnten die Männer machen. Das Knifflige musste sie machen und dann ist sie an dieser Stelle gescheitert.
Sie legt sich mit Norris an und schreibt ihren Eltern in einem Brief, wie die Sache ausging. Als ich mich ihm widersetzte, wurde er sehr beleidigend und wir hatten einen erstklassigen Streit. Ich denke, es war gut, ihm die Stirn geboten zu haben. Er hat mich dazu gebracht, ihn so zu verachten, dass ich in Zukunft für alles, was er mir sagen könnte, unempfänglich sein werde. Nach einem Jahr läuft das Stipendium aus. Damit steht Rosalind Franklin vor einem anderen Problem. Sie braucht eine neue Stelle, um nicht selbst für kriegswichtige Aufgaben abgezogen zu werden. Dabei wollte sie sich auf keinen Fall drücken, sondern war mehr als bereit, ihren Beitrag zum Krieg gegen Hitler zu leisten. Aber während männliche Wissenschaftler für militärisch wichtige Forschung herangezogen wurden, war das bei Frauen eher die Ausnahme. Franklin befürchtet, als Krankenschwester oder Fabrikarbeiterin arbeiten zu müssen. Das sind natürlich ehrenvolle und wichtige Aufgaben, aber sie ist sich sicher, dass sie als Wissenschaftlerin viel nützlicher wäre und mehr bewegen könnte. Sie hat Glück und bekommt eine Stelle als Forschungsassistentin bei der Britischen Gesellschaft für Kohleverwertungsforschung. Muss genauso aufregend gewesen sein, wie es klingt. Ein trostloses Labor in einer trostlosen Londoner Vorstadt und der Forschungsgegenstand, Kohle und ihre effektive Nutzung, ist von ihren eigentlichen Interessen und Ambitionen meilenweit entfernt. Aber es ist Forschung und es ist kriegswichtig. Unter anderem kann sie mit ihren Experimenten die Funktion von Gasmasken verbessern. Sie zieht nach London, schiebt freiwillig Patrouillen und Hilfsdienst als Luftschutzwärterin und leistet hervorragende Arbeit im Labor. Den Krieg kann sie mit ihrer Forschung dort letztlich nicht verkürzen, aber sie erarbeitet sich einen Ruf als gute und sorgfältige Wissenschaftlerin. 1945 erhält sie ihren Doktortitel in physikalischer Chemie. 2 Jahre später wird ein Traum wahr. Sie bekommt auf Vermittlung ihrer Freundin Adrienne Weil eine Anstellung als Forscherin am Laboratoire Central du Service Chimique de l'État in Paris. Das könnte man als zentrales Labor der chemischen Dienste des Staates übersetzen. Die Mitarbeiter nennen es liebevoll Labo. Rosalind Franklin ist glücklich. Sie liebt die Arbeit am Labo, die Kolleginnen und Kollegen, die französische Sprache und Kultur. An freien Tagen unternimmt sie lange Wander- und Klettertouren. Die schüchterne und kratzbürstige Engländerin lebt auf. Sogar bei Tanzveranstaltungen wird sie gesehen. Ihr Französisch ist zwar nicht perfekt, wird aber besser, wenn ich wütend bin, wie sie nach Hause berichtet. Ihr Vorgesetzter, Jacques Mering, beschäftigt sich in dieser Zeit intensiv mit der Röntgenkristallographie, auch bekannt als Kristallstrukturanalyse. Das müssen wir uns kurz anschauen. Okay, ihr nehmt euch eine Taschenlampe, außerdem eine Glasscheibe, eine Glaskugel und ein altmodisches Kristallweinglas. So eins mit schön kompliziert geschliffener Oberfläche. Wenn ihr diese 3 Glasgegenstände vor eine Wand stellt und nacheinander mit der Taschenlampe hindurch leuchtet, werdet ihr jeweils ganz unterschiedliche Muster an der Wand hinter ihnen sehen. Selbst wenn ihr nur ein Foto der Lichtflecken an der Wand sehen würdet, könntet ihr Rückschlüsse auf das Objekt ziehen, das zwischen Wand und Taschenlampe gestanden hat. Bei der Röntgenkristallographie kommt, Überraschung, Röntgenstrahlung statt einer Taschenlampe zum Einsatz. Die kann auch undurchsichtige Objekte durchdringen. Dabei wird sie, wie das Licht der Taschenlampe in unseren Glasgegenständen, gebeugt und gestreut. Platziert man auf der anderen Seite Röntgenfilme oder Röntgenplatten, wird man ein bestimmtes Muster auf dem Röntgenbild erhalten, das man dann analysieren kann. Röntgenstrahlung hat einen weiteren Vorteil. Ihre Wellenlänge ist kürzer als die von sichtbarem Licht. Daher kann sie die Molekülstruktur des Objektes viel genauer erfassen. Die Röntgenkristallographie wird damals schon lange angewandt, um die Struktur kristalliner Substanzen zu entschlüsseln. Das spezifische Beugungsmuster auf dem Röntgenbild ermöglicht Rückschlüsse auf den atomaren Aufbau der bestrahlten Kristalle. Rosalind Franklin lernt die Technik von Jacques Mering und hilft ihm dabei, sie weiterzuentwickeln, um sie nicht nur bei Kristallen, sondern auch bei amorphen Substanzen anzuwenden. Amorph bedeutet so viel wie unförmig, gestaltlos. Ich denke dabei an einen Schwaps Kartoffelbrei oder an das außerirdische Monster aus The Blob. Aber so einfach ist es leider nicht. Physikalisch betrachtet und stark vereinfacht sind Kristalle Stoffe, in denen die Atome in regelmäßigen Strukturen angeordnet sind, den Kristallgittern. Und der Rest, Kartoffelbrei, Monster, Stein, Holz, du und ich, alles amorph. Naja, und dann gibt's da noch die Stoffe, die mal das eine, mal das andere sind, zum Beispiel Honig, der sowohl in amorpher Form, nämlich flüssig, als auch in auskristallisierter Form vorliegen kann. Die Analyse solcher Röntgenbeugungsmuster erfordert umfangreiche mathematische Analysen. Computer sind noch nicht verfügbar, die Arbeit ist äußerst aufwendig, viele Forscher hassen sie regelrecht. Rosalind Franklin liebt es. und ist verdammt gut darin. In ihren Pariser Jahren entwickelt sie sich zu einer international anerkannten Expertin auf dem Gebiet. 1950 kehrt sie schließlich nach England zurück. Die Familie hat auf ihre Rückkehr gedrängt. Ein dreijähriges Forschungsstipendium für das King's College in London gibt den Ausschlag. Schweren Herzens packt sie den Koffer und ahnt nicht, in welchen Schlamassel sie sich begibt. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir kurz über Eiter und Atombomben reden. Friedrich Miescher sucht nicht nach einer Formel zur Herstellung von Gold. Er sucht nach der Formel des Lebens. Wir schreiben das Jahr 1869 und der Schweizer Mediziner forscht an der Universität Tübingen am Labor des Chemikers Felix Hoppe-Seiler. Dieses Labor befindet sich damals im Schloss Hohentübingen, das auf eine mittelalterliche Burg zurückgeht. Kein Wunder, dass Miescher seinen Arbeitsplatz sein Alchemistenlabor nennt. Vom Schloss aus hat er eine wunderbare Aussicht auf die Schwäbische Alb. Das Innere des Labors ist weniger ansehnlich. Miescher arbeitet mit Schweinemägen und mit eitrigen Wundverbänden, die ihm das Tübinger Spital zur Verfügung stellt. Die Verbände wäscht er aus, die wässrige Eiterlösung filtriert und zentrifugiert er. Dadurch werden die Zellkerne des Eiters vom Rest der Zellen getrennt. Aus den Schweinemägen wiederum hat er Enzyme gewonnen, die ihm helfen, die Zellkerne aufzuspalten. Er entfernt alle damals schon bekannten Bestandteile einer Zelle: Eiweiße, Fette, Zucker und andere Kohlenhydrate. Dann untersucht er das, was übrig bleibt. Die Substanz enthält ungewöhnlich viel Phosphor. Miescher hat etwas Neues entdeckt. Und da er es im Zellkern, dem Nukleus, gefunden hat, nennt er es Nuklein. Heute ist das, was Miescher 1869 aus Eiter isolierte, als Desoxyribonukleinsäure bekannt. DNS, beziehungsweise DNA nach der englischen Bezeichnung. Miescher ahnt, dass sein Nuklein eine wichtige Rolle in der Zelle spielt. Dass sie der Träger der Erbinformation ist, kann er mit dem damaligen Wissensstand aber nicht erkennen. Erst ab dem frühen 20. Jahrhundert erkennt die Wissenschaft allmählich die Rolle der DNA. Man entdeckt, dass sie aus Phosphatgruppen und Zuckern und den vier Stickstoffbasen Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin besteht. 1944 weisen die Forscher Oswald Avery, Colin McLeod und Macklin McCarthy in einem Experiment an Bakterien nach, dass sie wirklich der lang gesuchte Träger der Erbinformation ist. Im darauffolgenden Jahr, Achtung, abrupter Themenwechsel, explodiert auf dem White Sands-Testgelände im US-Bundesstaat New Mexico die erste Atombombe. Mehr als 150.000 Menschen haben im Rahmen des Manhattan-Projekts daran mitgearbeitet, diesen Albtraum wahrzumachen. Einer von ihnen ist Maurice Wilkins, ein junger neuseeländischer Physiker. Und er ist einer von denen, die insgeheim gehofft haben, dass der Test missglückt. Aber Trinity funktioniert. Wilkins hat mitgeholfen, ungeahnte Zerstörungskraft und massenhaften Tod in die Welt zu bringen. Er ist nicht stolz darauf. Nach dem Krieg wendet er sich der Erforschung des Lebens zu und wird zu einem entschiedenen Gegner der atomaren Rüstung. 1946 wird Wilkins von John Randall ans King's College in London berufen. Randall leitet dort die physikalische Fakultät. Gemeinsam mit Wilkins baut er eine Abteilung für das damals noch ganz junge Fachgebiet der Biophysik auf. Wilkins beginnt, sich mit der DNA zu beschäftigen. Er isoliert sie unter anderem aus Widdersperma. Ich schätze, gegenüber eitrigen Verbänden ist das ein gewisser Fortschritt. Aber die besten und reinsten DNA-Proben kommen zu jener Zeit aus dem Labor des Schweizer Wissenschaftlers Rudolf Siegner. Wilkins beginnt 1950, diesen DNA-Proben mittels Röntgenkristallographie zu Leibe zu rücken. Denn bisher ist zwar bekannt, woraus die DNA besteht, aber nicht, wie sie aufgebaut ist und wie sie die Erbinformation eigentlich speichert. Wilkins macht schnell Fortschritte, stößt aber an eine Grenze, da er wenig Erfahrung mit der Röntgenstrukturanalyse hat. Ganz im Gegensatz zu Rosalind Franklin, die demnächst am King's College beginnen soll, Proteine zu untersuchen. Wilkins bittet seinen Chef John Randall, sie stattdessen ebenfalls an der DNA forschen zu lassen. Und ab jetzt wird es menschlich kompliziert. Denn Randall grenzt die Aufgabengebiete und Zuständigkeiten der beiden nicht klar ab. Eigentlich will er Wilkins von der Forschung an der DNA abziehen und sie ganz Rosalind Franklin übergeben. Wilkins hingegen glaubt, dass Franklin nun seine Assistentin sei und Randall scheint ihn in diesem Glauben zu lassen. Aber damit ist er bei Rosalind Franklin an der falschen Adresse. Es kommt schnell zum Clash. Randall veranlasst ein klärendes Dreiergespräch. Das Ergebnis ist eher ein zeitweiliger Waffenstillstand als ein Friedensvertrag. Und die beiden reden praktisch nicht mehr miteinander.
Der Wilkins war jetzt nur wirklich kein Experte für diese Arbeit. Und er hatte aber das Gefühl, er war schon länger da und er war auch etwas älter und dadurch war er der Chef. Und jetzt kommt eine Frau, die ist besser und da gibt es dann Spannungen. Und die Frau Franklin war nur nicht jemand, der sich die Butter vom Brot nehmen lassen wollte. Sie hatte gehört, dass sie DNA analysieren sollte, ohne dass sie wusste, was dabei rauskommen könnte. Und dann hatte sie einen Doktoranden, der heißt Gosling, und die haben eben eine entscheidende Entdeckung gemacht. Die entscheidende Entdeckung war, dass das Bild, was sie bekommen, vom Wassergehalt der Probe abhing.
Rosalind Franklin entdeckt mit Unterstützung ihres Doktoranden Raymond Gosling, dass die DNA in zwei verschiedenen Zuständen vorkommt, die sie A- und B-Form nennt. A-DNA ist trocken und kristallin und ihr Beugungsmuster ist sehr kompliziert. B-DNA ist feucht und liefert ein sehr viel einfacheres, klareres Muster auf dem Röntgenfilm. Wir hatten ja vorhin schon das Honigbeispiel. Den gibt's auch mal trocken und kristallin, mal zähflüssig und amorph. Ich mag übrigens die B-Form des Honigs lieber, aber das nur am Rande. In Organismen können beide Formen von DNA koexistieren, wobei die feuchte B-Form häufiger vorkommt. Organismen sind nun mal eine ziemlich feuchte Angelegenheit. Bisher hatten die Forscher, ohne es zu wissen, Kombinationen aus A- und B-Formen verwendet und darum waren die Ergebnisse nicht wirklich zu deuten. Rosalind Franklin gelingt es, die beiden Formen zu separieren. Schon auf einem frühen Röntgenfoto der B-Form erkennt sie die Helix, also die Spiralstruktur der DNA. Sie präsentiert ihre Ergebnisse im November 1951 auf einem Seminar im King's College. Aber ich muss die Geschichte hier nochmal kurz unterbrechen. Ich erzähle hier die ganze Zeit von Röntgenaufnahmen der DNA. Wenn man anderswo davon hört oder liest, heißt es oft, dass die Forscherinnen und Forscher die DNA zu dünnen Strängen auseinandergezogen und für die Aufnahme in eine Vorrichtung eingespannt hätten. Aber wie zum Teufel funktioniert sowas? Man kann doch nicht einfach ein Molekül auseinanderziehen und in irgendeine Haltevorrichtung einspannen, oder? Habt ihr Lust auf ein kleines Experiment? Wollt ihr selber mal DNA extrahieren? Keine Angst, ihr braucht dazu weder Eiter noch Widersperma. Ihr könnt eine Banane nehmen und das Erbmolekül aus ihr gewinnen. Löst einen Teelöffel Speisesalz und 10 Tropfen Flüssigseife in 100 Milliliter heißem Wasser auf. Jetzt schält ihr eine Banane und legt sie in eine Schüssel oder einen Mixbecher. Gebt die 5 Esslöffel der eben hergestellten Lösung dazu und noch weitere 100 Milliliter kaltes Wasser. Jetzt gut pürieren und das Gemisch dann durch Gase oder feinen Mull filtern. Jetzt braucht ihr noch ein Glas mit ungefähr 200 Millilitern eiskaltem und möglichst hochprozentigem Alkohol. Kein Schnaps, sondern Isopropylalkohol. Den könnt ihr zum Beispiel in der Apotheke kaufen und euch bei der Gelegenheit gleich die aktuelle Ausgabe der Apothekenumschau mitnehmen. Den Alkohol gießt ihr vorsichtig auf die gefilterte Mischung. Am besten, indem ihr das Glas ein bisschen schräg haltet und den Alkohol langsam runterlaufen lasst, sodass er eine klar abgegrenzte Schicht oberhalb eurer Mixtur bildet. Nach wenigen Augenblicken beginnt sich eine seltsame weiße Substanz aus der unteren Schicht zu lösen und im Alkohol aufzusteigen. Sieht ein bisschen aus wie Zuckerwatte und ist DNA. Kein einzelnes Molekül, sondern jede Menge davon. Cool, oder? Unsere DNA-Zuckerwatte ist natürlich nicht rein genug, um daran ernsthaft zu forschen. Aber ich fand's toll, das mal zu sehen. Wenn ihr es nicht selber machen wollt, sucht bei YouTube nach DNA-Extraction und Banana. Da gibt's prima Videos. Auch Rosalind Franklin und die anderen Forscher arbeiten nicht mit einzelnen Molekülen, sondern sie ziehen solche, ich sag mal Klumpen, isolierter DNA zu dünnen Fasern von weniger als einem Millimeter Durchmesser auf. Jede dieser Fasern enthält Hunderttausende ähnlich ausgerichtete Moleküle. Immer noch ziemlich fummelig, aber mit Geschick und Sorgfalt kann man sie für die Röntgenaufnahme mit Klammern fixieren. Als Rosalind Franklin im November 1951 am King's College ihre Ergebnisse vorstellt und erklärt, dass die B-Form der DNA eine Helix sein müsse, ist unter den Zuhörern ein gewisser James Watson, Forscher am Cavendish-Laboratorium der Universität Cambridge. In seinem 1968 erschienenen Buch »Die Doppelhelix« erinnert er sich an diesen Vortrag und an seine Kollegin folgendermaßen. Einen Augenblick überlegte ich, wie sie wohl aussehen würde, wenn sie ihre Brille abnähme und irgendetwas Neues mit ihrem Haar versuchte. Im selben Buch schreibt er, sie betonte ihre weiblichen Eigenschaften bewusst nie. Obwohl sie markante Gesichtszüge hatte, war sie nicht unattraktiv und hätte ziemlich umwerfend sein können, wenn sie sich auch nur ein bisschen für Kleidung interessiert hätte. Kein Wort über die wissenschaftliche Bedeutung des Vortrages oder gar darüber, wie viel er selbst Franklins Erkenntnissen verdankt. James Watson arbeitet zu jener Zeit bereits mit seinem Kollegen Francis Crick daran, die Struktur der DNA zu entschlüsseln. Eigentlich sind sie mit ganz anderen Aufgaben betraut, aber sie sehen hier eine Möglichkeit, zu schnellem wissenschaftlichen Ruhm zu gelangen. Es ist nicht unbedingt ihr Fachgebiet und vor allem Watson hat auch wenig Interesse, sich tiefgehender damit zu befassen. Einmal sagt er, er wolle die DNA-Struktur entschlüsseln, ohne dafür extra Chemie lernen zu müssen. Statt selbst zu experimentieren, tragen sie zusammen, was andere auf diesem Gebiet entdecken, nutzen es als Grundlage ihrer Arbeit und, ja, basteln drauf los. Ziemlich hemdsärmlich, um es nett auszudrücken. Der Forscher Irwin Chagoff, der selbst bedeutende Beiträge zur Erforschung der DNA liefert, bezeichnet die beiden nach einem Gespräch als wissenschaftliche Clowns. Aber Clowns stolpern gerne mal und ab und zu auch über einen echten Schatz. Aber erst einmal treten sie in bester Clowns-Manier in ein Fettnäpfchen. Angeregt von Franklins Vortrag bauen die beiden ihr erstes DNA-Modell. Leider hat Watson nur so halb zugehört und sich lieber über Rosalind Franklins Frisur Gedanken gemacht. Dass es eine Helix sein muss, hat er aber immerhin mitbekommen. Sie bauen eine Spiralstruktur aus drei Strängen zusammen. Dann laden sie Wilkins und Franklin zu sich nach Cambridge ein, um ihnen stolz ihre Bastelarbeit zu präsentieren. Rosalind Franklin erkennt sofort, dass das Modell falsch sein muss und teilt es den beiden ohne Umschweife und falsche Rücksicht mit. Dann reißt sie vorzeitig ab, wütend über die Zeitverschwendung, und lässt Watson und Crick gedemütigt zurück. Die Jagd nach der Entschlüsselung der DNA-Struktur ist zu dieser Zeit in vollem Gange. Auch der berühmte amerikanische Forscher Linus Pauling möchte der Erste sein und lässt dafür alle wissenschaftliche Sorgfalt fahren. Es ergeht ihm wie Watson und Crick. Er präsentiert ein eigenes DNA-Modell und Rosalind Franklin beweist, dass es falsch ist. Im Mai 1952 schließlich gelingt Raymond Gosling mit den von Rosalind Franklin entwickelten Methoden das berühmte Foto 51. Es ist, der Name deutet es an, nur eins unter vielen. Es gibt ein handgeschriebenes Blatt von Rosalind Franklin aus dieser Zeit. Vermutlich bezieht es sich nicht direkt auf Foto 51, sondern auf ein anderes Foto aus derselben Reihe. Gelbliches, liniertes Papier, Notizen in gestochener und ziemlich schöner Handschrift. Dazu ein paar schnell hingeworfene Skizzen von Molekülketten und die Bemerkung, Anordnung beinhaltet eine Drehung, dann drei Punkte und dann in Großbuchstaben Helix. Hinter das entscheidende Wort hat sie in Klammern einen lustigen kleinen Totenkopf und gekreuzte Knochen gemalt und zur Sicherheit noch ein Ausrufezeichen dahinter gesetzt. Mal ganz abgesehen von seiner Bedeutung für die Wissenschaft hat mich dieser Zettel auch angerührt. Dieser Anflug von Albernheit in diesem entscheidenden Moment. Da blitzt etwas auf, das so gar nicht zu dem oft gezeichneten Bild der spaßbefreiten Forscherin passt, für die nur Zahlen und Fakten gelten. Stattdessen ein lustiges Totenköpfchen. Ausgerechnet ein Totenköpfchen hinter dem Wort, das für das Geheimnis des Lebens steht. Helix. Im Januar 1953 besucht James Watson seinen Kollegen und Konkurrenten Maurice Wilkins am King's College. Der zeigt ihm Rosalind Franklins Forschungsergebnisse, darunter das Foto 51. Ohne ihre Zustimmung. Ohne sie auch nur darüber zu informieren. Der große Verrat. Bis heute wird viel darüber spekuliert, warum er das getan hat. Aus Naivität? Oder aus dem edlen Glauben, dass in der Wissenschaft alle Erkenntnisse geteilt werden müssten? Oder will er einfach nur der Kollegin eins auswischen? Watson schreibt später über diesen Moment: Als ich das Bild sah, blieb mir der Mund offen stehen und mein Puls begann zu rasen. Er erkennt sofort, dass es sich bei der DNA um eine Doppelhelix handeln müsse. Franklins mathematische Analyse der Fotos, die Wilkins ihm ebenfalls zeigt, bestätigen das. Auch Franklin hat da längst erkannt, dass die Doppelhelix die Antwort sein muss. Doch sie will noch kein Modell bauen, sie will erst ganz sicher sein und veröffentlicht ihre eigenen Erkenntnisse nicht. Sie ahnt nicht, dass Watson und Crick ihre Arbeit kennen und dafür nutzen, sich einen Vorteil zu verschaffen und das Rennen um die Entschlüsselung der DNA-Struktur für sich zu entscheiden.
Sie hat dann die Aufmerksamkeit auf Sorgfalt, auf Präzision und umfassende Kenntnis gelegt. Und sie hatte Skepsis vor spekulativen Theorien. Und das war natürlich genau das Gegenstück von dem, was Watson und Crick gemacht haben. Die haben überhaupt kein Experiment gemacht. Und das können Sie jetzt abwertend betrachten, aber Sie können auch sagen, zum Schluss wollen Sie das Ergebnis in Form eines Modells oder einer Erklärung haben, nicht eine Tabelle von Daten. Und die Frau Franklin hat eine Tabelle nach der anderen geliefert. Sie wollte dann nochmal eine Messung machen, nochmal sicher sein. Also sie hatte da das Bedürfnis, ganz sicher und ganz genau zu sein. Und dann irgendwann läuft sich das tot. Und dann haben sie die dritte Stelle in ihrem Kopf genau bestimmt, aber damit nichts gewonnen.
Vielleicht sind Frauen, zumindest damals, zu vorsichtig in der Forschung. Zu sehr darauf bedacht, alles perfekt und richtig und unangreifbar zu machen. Weil sie genau wissen, dass man jeden Fehler, den sie machen, auf ihr Geschlecht zurückführen wird. Weil sie genau wissen, dass an sie nicht dieselben Maßstäbe angelegt werden wie an Männer. Weil bei einer Frau 90% nicht reichen, weil sie 110% abliefern muss, um auch nur als annähernd gleichwertig akzeptiert zu werden. Männern wie Watson und Crick sind solche Bedenken oder gar Selbstzweifel fremd. Ohne tiefgreifende Ahnung von der Materie, ohne eigene Experimente, einzig auf Basis der Erkenntnisse anderer Forscher und mindestens einer Forscherin, basteln sie mit Pappe, Draht und einer gehörigen Portion Unverfrorenheit drauf los. Und diesmal haben sie Erfolg. Sie bauen das Modell, das heute unzählige Bio-Lehrbücher ziert und das zu einem Symbol der menschlichen Erkenntnisfähigkeit geworden ist. Die Doppelhelix. 4 Wochen nach Watsons Besuch am King's College stürmen er und sein Kollege Crick in den Eagle Pub in Cambridge und verkünden: Wir haben das Geheimnis des Lebens gefunden.
Also die Doppelhelix-Geschichte ist ja so spannend, weil das Endergebnis so sensationell ist. Die Grundstruktur des Lebens besteht aus einer Doppelhelix und die ist auch noch ästhetisch befriedigend. Ja, was wollen Sie denn mehr? Wir starren auch so auf die Doppelhelix, weil sie so schön ist. Also das Komische ist, dass sie durch die Schönheit fasziniert.
Die Doppelhelix. Eine gewundene Strickleiter bestehend aus 2 langen Strängen aus Phosphaten und Zuckern. Verbunden durch Sprossen, die von jeweils 2 Basen gebildet werden. Diese Basenpaare bestehen entweder aus Adenin und Thymin, A und T, oder aus Guanin und Cytosin, G und C. Das menschliche Genom enthält etwa 23 Milliarden solcher Basenpaare und die Reihenfolge der Basen verschlüsselt die Erbinformation. A, C, T und G, die Buchstaben des Lebens. Wenn man das Modell vor Augen hat, wird der grundlegende Mechanismus der Zellteilung bzw. der Vervielfältigung der DNA sofort klar. Die DNA wird aufgetrennt wie ein Reißverschluss, den man öffnet. Man erhält 2 Einzelstränge, die perfekte Gussformen darstellen. Denn zu jeder Base gibt es genau 1 Gegenstück. Die Abfolge der Basen auf einem Strang legt also zwangsläufig auch die Abfolge auf dem anderen Strang fest. So kann die Zelle aus den beiden einzelnen Strängen zwei neue komplette DNAs bauen. Muss ich dazu sagen, dass das alles in Wirklichkeit natürlich noch viel komplizierter ist? Man kann diese Prozesse sein Leben lang studieren und wird sie trotzdem nicht endgültig verstehen, weil wir längst noch nicht alles darüber wissen.
Wenn Watson und Crick sagen, sie hätten das Geheimnis des Lebens gelüftet, nein, sie haben das Geheimnis des Lebens gefunden. Die Doppelhelix ist das Geheimnis, sie hebt das Geheimnis dich auf.
Als Watson und Crick ihre Entdeckung verkünden, ist Rosalind Franklin schon dabei, sich vom King's College zu verabschieden. Die Atmosphäre dort, vor allem der Dauerstreit mit Wilkins, haben sie, man muss es so sagen, vertrieben. Ihr Chef Randall lässt sie nur unter der Bedingung ziehen, dass sie an ihrer neuen Wirkungsstätte nicht weiter an der Struktur der DNA arbeitet und dass ihre Forschungsergebnisse im King's College verbleiben. Am 25. April 1953 veröffentlichen Watson und Crick ihr Modell in der Fachzeitschrift Nature. Der Artikel enthält den lapidaren Satz: Wir wurden auch durch die Kenntnis der allgemeinen Natur, der unveröffentlichten experimentellen Ergebnisse und Ideen von Dr. Wilkins, Dr. Franklin und ihren Mitarbeitern am King's College London angeregt. Eine glatte Lüge. Sie kannten nicht nur die allgemeine Natur der Ergebnisse, sie kannten, dank Wilkins Indiskretion, alle Details. In derselben Ausgabe veröffentlichen auch Rosalind Franklin und Raymond Gosling ihre experimentellen Daten. Sie werden als eine Bestätigung der Arbeit von Watson und Crick wahrgenommen. Tatsächlich sind sie aber die Voraussetzung. Okay, aber wir müssen das ein bisschen aufdröseln. Es wird oft geschrieben, dass Watson, Crick und Wilkins ihr die Arbeit gestohlen hätten. Aber ist das korrekt? Die Antwort hierauf ist ein klares Jein. Mit einer Tendenz zum Nein. Die Ergebnisse waren nicht das Eigentum der Forscherin, sie gehörten dem King's College. Das Teilen von Ergebnissen ist außerdem ein wichtiger, vollkommen akzeptierter Teil der wissenschaftlichen Arbeit, oder sollte es zumindest sein. Watson und Crick waren rein juristisch gesehen keine Diebe. Außerdem leisteten sie durchaus einen wichtigen eigenen Beitrag. Sie entwarfen als Erste ein korrektes Modell und steckten viel eigene Mühe und Kreativität in diese Arbeit. Glückwunsch, die Herren. Gut gemacht. Und jetzt kommt das große Aber. Ihre anfängliche Leugnung von Rosalind Franklins Beitrag ist unentschuldbar. Bis zu ihrem Tod wird die Forscherin nicht ahnen, wie wichtig ihre Erkenntnisse für Watson und Crick waren. Erst viel später gesteht wenigstens Crick ein, dass sie es ohne Rosalind Franklin nicht geschafft hätten. Es führt kein Weg daran vorbei. Ohne Franklins Vortrag von 1951, ohne das Foto 51 und Franklins weitere Forschungsergebnisse hätten Watson und Crick ihr Modell nicht bauen können. Die Geschichte von Rosalind Franklin, James Watson und Francis Crick ist eines der berühmtesten und krassesten Beispiele für den Matilda-Effekt. Der beschreibt das Phänomen, dass in der Wissenschaft der Beitrag von Frauen systematisch übersehen, abgewertet oder, noch häufiger, ihren männlichen Kollegen zugeschrieben wird. Und zwar noch heute. Der Effekt ist nach der US-amerikanischen Frauenrechtlerin Matilda Jocelyn Gage benannt. Gage war die erste, die dieses Phänomen im 19. Jahrhundert untersuchte. Es gibt keinen Kriminalfall, Rosalind Franklin, sondern nur eine Geschichte von menschlichem Fehlverhalten. Ach, sagen wir ruhig, Arschlochtum und Sexismus im Wissenschaftsbetrieb. Bis heute leider nichts Ungewöhnliches, aber Watson wird da wohl auf ewig als ein besonders leuchtendes, schlechtes Beispiel in Erinnerung bleiben. Die größte Frechheit war sicher sein Buch »Die Doppelhelix«, erschienen 1968. Er gesteht darin freimütig, Franklins Daten verwendet zu haben und kann sich doch noch immer nicht dazu durchringen, ihre Leistung zu würdigen. Stattdessen mokiert er sich, wie schon erzählt, über ihr Aussehen und nennt sie onkelhaft Rosie, ein Spitzname, den sie immer gehasst hat. Im März 1953 wechselt Rosalind Franklin ans Birkbeck College, ebenfalls in London. Da sie nicht weiter an der DNA forschen darf, wendet sie sich anderen Gebieten zu. Sie beginnt, die Röntgenstrukturanalyse auf Einzeller und Viren anzuwenden und erforscht unter anderem die Struktur des Tabakmosaikvirus. Dieses Virus hat riesige Bedeutung für die mikrobiologische Forschung, ungefähr vergleichbar mit der Eintagsfliege oder dem Meerschweinchen in anderen Bereichen. 1956 wird bei ihr Eierstockkrebs diagnostiziert. Wahrscheinlich ist ihr jahrelanger Umgang mit Röntgenstrahlen daran mitschuldig. Das hieße, sie zahlt den größten Preis für die Entdeckung, die Watson, Crick und Wilkins den Nobelpreis einbringen wird. Rosalind Franklin stirbt am 16. April 1958 im Alter von nur 37 Jahren. Apropos, der Nobelpreis. Sauerei, oder? Selbstverständlich hätte Rosalind Franklin ihn verdient. Von mir aus hätte sie ihn sich ja auch mit den wissenschaftlichen Clowns teilen können. Als er jedoch 1962 für die DNA-Struktur vergeben wird, lebt Rosalind Franklin schon nicht mehr. Und der Nobelpreis kann nur lebenden Personen verliehen werden. Wir können nur darüber spekulieren, wie das Komitee entschieden hätte, wenn sie nicht viel zu früh gestorben wäre. Wir sind fast am Ende unserer Geschichte über das Foto 51 und die Frau, der wir es verdanken. Wir wollten die Geschichte nicht als True Crime über eine betrogene Frau erzählen. Klar, sie wurde hintergangen und sie hatte unter dem Sexismus ihrer Zeit zu leiden. Aber sie war kein bedauernswertes Opfer der Umstände, sondern eine Frau, die ebenso mutig wie klug war und einen kaum zu unterschätzenden Beitrag für unser Verständnis vom Leben, für die Biologie und die Medizin geleistet hat. Oder, wie ihre Schwester es ausdrückte, ihr Problem war nicht, dass sie eine Frau war. Ihr Problem war, dass sie zu wenig Zeit hatte. Ich möchte mich herzlich bei Herrn Professor Fischer für das Gespräch bedanken und natürlich bei euch fürs Zuhören. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann sagt es gerne weiter oder abonniert ihn, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Dann verpasst ihr keine Folge. Übrigens, wenn ihr diese Geschichte interessant fandet, dann hört doch mal unseren Podcast »Frau Doktor, übernehmen Sie«. Darin erzählen Frauen, wie es heute für Frauen in der Medizin aussieht und was sich noch immer dringend ändern muss. Sie erzählen von der gläsernen Decke und davon, wie sie sie durchbrochen haben und zum Beispiel Chefärztin geworden sind. Der Link ist in den Infos dieser Folge. In der nächsten Episode steht jemand im Mittelpunkt, der fast 60 Jahre vor Watson, Crick und Wilson den Medizin-Nobelpreis bekam. Robert Koch. Der sich zwar nicht heimlich an der Vorarbeit einer Frau bediente, dafür aber ein gefährliches Medikament an seiner 30 Jahre jüngeren Geliebten testete. Wir erzählen von seinen strahlenden Erfolgen und den düsteren Schattenseiten. Bis dann, eure Andrea Sawatzki.
Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers Wake Word: Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autor und Regisseur: Volker Strübing. Redaktion, Recherche und Unterstützung: Volker Strübing, Johanna Magdalena Schmidt, Josefine Ahleit und Sarah Möser. Redaktion Gesundheit hören: Konstanze Radnoti und Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck: Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer und Dr. Martin Allwang. Produktionsleitung: Josefine Ahleit. Sounddesign: Philipp Klauer. Komposition: Johannes Cornelius. Produziert von den Wake World Studios in München.